SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Professor Jens Abele aus Hamburg ist da. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, aber Sie sind auch praktizierender Arzt, nämlich Facharzt für Innere Medizin und da speziell Endokrinologie, also Hormonarzt und Diabetologie. Das sind ja alles Dinge, die mit dem Übergewicht auch mehr oder weniger direkt zu tun haben. Sie sind in der Klinik und in der Praxis in Hamburg tätig. Welchen Patienten haben Sie denn zuletzt gesehen?
Viele Patientinnen, aber wenn das jetzt um das Thema Adipositas geht, ist es tatsächlich so, dass das, was Sie eben schon angesprochen haben, dass diese Corona-Pandemie problematisch war, sich auch in der Praxis widerspiegelt. Gerade gestern hat mir ein Patient erzählt, dass er 20 oder 30 Kilo zugenommen hat und jetzt von dem Gewicht nicht mehr runterkommt. Das erleben wir ziemlich häufig und das beschäftigt uns zunehmend.
Kommen denn auch so die ganz harten Fälle zu Ihnen, also die, die wirklich ein Riesenproblem haben?
Ja, das sind Patienten, die sozusagen vor allem in die Kliniken kommen, in die Adipositas-Zentren, die dann einen Body-Mass-Index haben von 40 oder mehr. Das sind ja auch ziemlich viele Patientinnen und Patienten und natürlich, die betreuen wir auch regelmäßig.
Was ist denn da so der normale Fall, der zu Ihnen kommt? Können Sie da mal so einen beschreiben?
Ja, das ist relativ häufig, sind das Patienten, die schon eine lange Odyssee hinter sich haben, ein Gewicht von 130, 140, 150 Kilogramm. Und über Jahre oder Jahrzehnte versucht haben, Gewicht abzunehmen und dann absolut verzweifelt sind und sozusagen als letzten Ausweg dann in eine Klinik gehen, eine Spezialambulanz, wo es immer lange Wartezeiten gibt und dort hoffen, dass ihnen irgendwie geholfen werden kann.
Mhm. Sind das mehr geworden jetzt in den letzten 2 Jahren? Sie haben es ja gerade schon erwähnt, also dass Sie das häufig sehen. Sind das dann Leute, die früher normalgewichtig waren und jetzt plötzlich mit Übergewicht kämpfen oder sind das Patienten, die ohnehin schon übergewichtig waren?
Nee, beides wird mehr. Also es werden immer mehr Leute, die per Definition dann in den Bereich von Adipositas fallen. Aber auch der durchschnittliche BMI in der Bevölkerung ist nach oben gegangen. Insofern, wir haben genug zu tun. Also wir können uns nicht beschweren.
Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wie groß das Problem eigentlich ist. Denn jetzt in so einer Pandemie, das ist ja immer ganz schwer zu messen, so ein persönlicher Eindruck. Aber es gab ja durchaus Studien, die das gezeigt haben, dass eben in den letzten 2 Jahren viel Gewicht dann zugenommen wurde. Ist das eigentlich dann nochmal so eine Schattenpandemie, dass man sagt, da kommen jetzt auch nochmal riesige Kosten und Probleme auch auf uns zu?
Ja, absolut. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich auch belastbare Zahlen bekommen. Es gibt Daten, die zeigen, dass etwa 40-50% der Deutschen in den letzten 2 Jahren Gewicht zugenommen haben. Und da ist es im Schnitt sind das 5-6 Kilogramm. Also das ist schon wirklich substanziell. Und diejenigen, die vorher schon übergewichtig oder adipös waren, da sind es noch mehr 7-8 Kilogramm. Und das ist so viel, dass wir voraussagen können, dass wir in 4, 5, 7 Jahren eine Zunahme der Folge der Begleiterkrankungen haben werden, wie Diabetes, wie Bluthochdruck. Und das wird die Gesellschaft, das Gesundheitssystem dann spürbar belasten. Absolut.
Ja. Sie haben vorhin erzählt aus Ihrer Praxis, die Patienten kommen zu Ihnen, haben 140, 150 Kilo, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und die kommen nicht davon runter. Über Jahrzehnte. Haben Sie viel mit diesem Jojo-Effekt zu tun?
Ja, den Jojo-Effekt haben die allermeisten Patienten schon häufig und vielfach erlebt. Wir nennen das ja eher Weight Cycling. Jojo ist dann sozusagen mehr der Alltagsgebrauch dafür. Aber das ist ein großes Problem und das führt dazu, dass sozusagen die Zunahme des Körpergewichtes dann noch mehr akzentuiert wird. Also Gewicht rauf und runter, das ist der Alltag eines Menschen mit Adipositas.
Wie kann ich den vermeiden? Interessiert mich jetzt persönlich nur so.
Ja, das ist natürlich eines der großen Geheimnisse, mit dem wir uns beschäftigen. Naja, es geht immer um Nachhaltigkeit. Das ist das sogenannte Weight Loss Maintenance, nennt man das, also Gewichtsreduktion und dann Erhalt des Gewichtsverlustes. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Da gibt es jetzt zunehmend Möglichkeiten in der Therapie, das zu erreichen. Aber das ist nach wie vor schwierig.
Über 2 Jahre Pandemie liegen hinter uns. Mehrere Lockdowns, Homeoffice, vieles war geschlossen und gar nicht möglich. Und die Folge ist, dass wir uns deutlich weniger bewegt haben und wir haben offenbar auch deutlich mehr gegessen und dadurch auch deutlich an Gewicht gewonnen. Professor Jens Abele, Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft in SWR 1, Leute, kann man das so sagen, was ich da gerade behaupte?
Ja, das ist nicht nur eine Behauptung, das ist tatsächlich auch inzwischen wissenschaftlich ganz gut belegt. Man hat ja viele Umfragen gemacht an Patienten, an Menschen, Durchschnittsanalysen der Bevölkerung und tatsächlich weniger Bewegung, mehr Essen und dann vor allem auch das Falsche gegessen. Also viele Patienten berichten das auch, dass sie in den letzten 2 Jahren sehr viel bestellt haben bei Lieferservicen und Ähnlichem. Und das ist natürlich dann nicht die Nahrung und die Ernährung, die man so empfiehlt. häufig.
Das ist also noch stärker geworden. Ich habe auch ein paar Zahlen. Also 40% der Normalgewichtigen sind während der Pandemie ins Übergewicht gerutscht. Das ist ja wirklich alarmierend.
Ja, das ist alarmierend. Geht natürlich so ein bisschen unter im Kontext von Corona. Das ist völlig klar, aber das wird uns irgendwann einholen. Das ist vorhersehbar, weil es ja in der Regel so ist, dass man das einmal zugenommene Körpergewicht kaum wieder reduzieren kann langfristig. Das zeigt ja und die Biologie. Und insofern wird es irgendwann tatsächlich dann relevant.
Weil sich der Körper das neue Gewicht immer als Idealgewicht merkt und dann sagt, ich will da gar nicht mehr runter.
Ja, das ist das große Problem. Das nennt sich Setpoint-Theorie. Das heißt, das höchste Gewicht, was wir mal erreichen, das nimmt unser Körper dann als gegeben an. Und unser Körper, unsere Biologie ist ja darauf ausgelegt, kein Gewicht zu verlieren. Das ist für unseren Körper vital bedrohlich, lebensbedrohlich. Und deswegen wird immer das höchste erreichte Gewicht als das Standard angesehen. Und alles, was dann darunter geht, da reagiert der Körper dann gegen.
Gab ja jetzt ein paar Studien. Ich habe eine vorhin genannt. Sie haben auch vorhin eine genannt vor ein paar Minuten. Also der TU München, dass auch gerade Übergewichtige nochmal kräftig zugelegt haben. Sind die repräsentativ, diese Studien? Kann man da sagen, das ist aussagekräftig? Da müssen wir uns auch drüber Gedanken machen.
Ja, also diese Studie aus München, die Sie genannt haben, die ist von Forsa durchgeführt worden. Und das sind schon Studien, die repräsentativ sind, die einen guten Schnitt der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung in diesem Falle widerspiegeln. Insofern ist das wissenschaftlich schon so gut und akzeptabel.
Gab ja schon auch Zahlen, die auch den Zusammenhang zwischen Übergewicht und auch den Verläufen von Covid-19 zum Beispiel, Stichwort Pandemie, gezeigt haben. Heißt das, dass Übergewicht auch tatsächlich die Gefahr steigert, schwer an Covid zu erkranken? Das interessiert uns natürlich gerade kollektiv gar nicht mal so sehr, weil die Zahlen jetzt runtergehen, aber das kann sich ja im Herbst auch wieder ändern.
Ja, das kann sich wieder ändern und das ist ja so ein bisschen das Paradoxe an der Situation. Es ist völlig klar, dass der BMI einer der Hauptrisikofaktoren für Hospitalisierung, für schwere Verläufe ist. Und gleichzeitig führt der Schutz vor der Infektion, nämlich Homeoffice und Ähnliches, zu einer Zunahme des Körpergewichtes. Das ist natürlich in gewisser Weise skurril, aber es ist völlig richtig. Und der schwere Verlauf, das ist inzwischen auch bei so vielen 100.000 Menschen belegt, das steht außer Frage.
Also auch da kommt vielleicht mal was auf uns zu. Sie haben vorhin erzählt, die Menschen bestellen mehr. Ganz interessant, ernähren sich falsch. Da sind wir ja eigentlich, gehen wir automatisch zur Lebensmittelindustrie hin. In Großbritannien gibt es eine Zuckersteuer. Wir haben sie 1993 abgeschafft tatsächlich. Und man muss ja sagen, zuckerhaltige Lebensmittel sind extrem niedrigschwellig zu bekommen. Also ist ja eine Cola ist ja billiger als eine Möhre.
Ja, genau. Und da gibt es ganz viele Bestrebungen natürlich auch der Fachgesellschaften, der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, aber auch der Deutschen Diabetesgesellschaft und Dank, das zu verändern. Also da spricht man ja von Verhältnisprävention. Das heißt, man will Verhältnisse schaffen, die Bevölkerung dazu hinleiten, sich gesünder zu ernähren. Und da wäre eine unterschiedliche Besteuerung von Lebensmitteln, die gesund oder ungesund sind, natürlich ein großer Schritt, um in der Bevölkerung die Ernährung zu verändern.
Also Sie wären eigentlich als Arzt und auch als Repräsentant der Deutschen Adipositas-Gesellschaft für eine Zuckersteuer?
Ja, für eine Zuckersteuer, beziehungsweise andersrum, wir sind eher dafür, dass man gesunde Lebensmittel, Obst, Gemüse, Dinge, die nachweislich die Gesundheit fördern, von der Mehrwertsteuer befreit. Und dann kann man überlegen, ob man ungesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel zuckergesüßte Getränke, das sind ja die Haupttreiber der kindlichen Adipositas, dass man die mit einer höheren Mehrwertsteuer belegt, dass man das also gestaffelt macht und nicht alle Lebensmittel gleich besteuert.
Wir Deutschen sind führend in Europa, was das Übergewicht angeht. Mit anderen Worten, wir sind die dicksten in ganz Europa. Das ist doch eigentlich sehr beunruhigend, oder nicht?
Ja, das ist beunruhigend. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist nicht in allen Statistiken so. Manchmal liegen wir auch im Mittelfeld. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich haben wir etwa ein Fünftel oder sogar ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die einen Body Mass Index von über 30 haben, also per Definition adipös sind. Und das ist so oder so zu viel.
Genau, das sind 40 Millionen Deutsche in Zahlen, die unter zu hohem Gewicht leiden. Nicht alle sind krankhaft übergewichtig, aber viele. Man könnte sagen, das sind eigentlich schockierende Zahlen. Müsste da nicht eigentlich mal aus Ihrer Sicht und aus der Sicht der deutschen Gesellschaft so ein richtiger Ruck mal durch die Gesellschaft gehen?
Ja, erstaunlicherweise passiert das seit vielen Jahren nicht. Aber wir sind jetzt sozusagen an einem Punkt angekommen, wo sich tatsächlich etwas zu tun scheint. Und zwar sowohl in der Verhältnisprävention, das heißt in der Gesetzgebung und in der Sichtweise von Ernährung und von Werbung, Als auch in der Therapie der Adipositas, auch da sind wir sehr, sehr limitiert und reglementiert, weil viele Maßnahmen, die wir eigentlich hätten, um das Gewicht zu senken, von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Auch da muss sich dringend etwas ändern.
Ich komme gerade eine Mail aus Bruchsal und da steht nämlich, jemand hört uns ganz interessiert zu und fragt sich, warum Kinderärzte Eltern nicht viel mehr Druck machen, weil sie so viele Kinder Übergewichtige auf der Straße sieht. Ist das ein Problem, was wir auch mit den Jugendlichen schon haben, das Übergewicht von Kindern?
Ja, absolut. Also die auch bei den Kindern sehen wir eine Zunahme der Adipositas von 6 auf 8 oder sogar 9%. Also da spricht man dann von Perzentilen über der 97. Perzentile. Das ist in allen Gesellschaftsschichten. Bei Kindern ist das Problem aber noch insofern besonders, als dass die Adipositas dann ja schon sehr früh beginnt. Und je länger ein Mensch übergewichtig oder adipös ist, desto stärker treten die Folgeerkrankungen auf. Und wenn das im Kindesalter schon beginnt, dann ist es eigentlich vorhersehbar, wann der Blutdruck steigt und wann der Diabetes sich entwickelt.
Also man kann eigentlich sagen, das ist ein richtiges Lebensschicksal, wenn man als Kind schon wirklich stark übergewichtig ist.
Das ist es auf jeden Fall.
Ganz schwer darunter zu kommen. Wo sehen Sie denn die Ursachen? Also Ernährung, das ist ja ganz klar, zu viel Fett, zu viel Zucker. Sie haben vorhin von den Lieferdiensten gesprochen, die ihre Patienten dann immer wieder erwähnen. Oh, ich habe viel mehr bestellt in den letzten 2 Jahren. Die sind auch wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Die liefern uns fertiges Essen. Das ist qualitativ nicht so hochwertig. Ist das eigentlich, müssten wir da am Beschaffungsweg eigentlich was arbeiten? Wir haben vorhin schon über die Zuckersteuer gesprochen. Freiwillige Selbstkontrolle scheint irgendwie nicht so gut zu funktionieren.
Ja, genau. Das ist eine Erkenntnis, die absolut richtig ist. Also Adipositas als Erkrankung ist ja keine Erkrankung des Intellektes. Ja, den Menschen mangelt es nicht an Intelligenz. Die wissen eigentlich, was gesunde Ernährung ist. Die Patientinnen und Patienten schaffen es aber einfach nicht, das umzusetzen. Und wenn das so schwierig ist und wenn unsere Umwelt und wir sagen adiposogen ist, das heißt Verhältnisse schafft, die eher die Adipositas fördern, dann muss man natürlich darüber nachdenken, ob und wie man das ändert. Und das passiert an verschiedenen Stellen im Moment.
Lassen Sie uns mal ganz kurz definieren, haben Sie eigentlich auch Zahlen, wo leben eigentlich die dicksten Deutschen?
Ja, da gibt es schon auch Statistiken. Also das ist tatsächlich, dass einige Bundesländer so besonders hohe Prävalenzen haben. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist das Brandenburg, ist das Land mit den meisten Menschen an Übergewicht und Adipositas. Während in Baden-Württemberg und Hamburg die Prävalenz noch relativ niedrig ist.
Wobei sich auch hier die Zahlen massiv gesteigert haben. Also inzwischen sind es mehr als 1 Million Menschen, die auch in Baden-Württemberg betroffen sind. Können wir mal ganz kurz an der Stelle definieren. Wir haben ja noch gar nicht definiert, wie man eigentlich so ein Übergewicht feststellt. Also da geht es ja immer um diesen berühmten Body Mass Index. Kann man den einfach ausrechnen für sich?
Ja, den kann man ganz einfach ausrechnen. Das ist Kilogramm geteilt durch die Körpergröße Meter zum Quadrat. Gewicht durch Meter zum Quadrat. Da gibt es aber auch endlos viele Rechner im Internet, also das kann man einfach nur eingeben. Und tatsächlich ist es so, die Definition basiert auf der Weltgesundheitsorganisation und die Adipositas beginnt bei einem BMI von 30. Da spricht man dann von Adipositas Grad 1, ab 35 Grad 2 und ab 40 Grad 3. Und zwischen 25 und 30 nennt sich das Präadipositas.
Wir reden über Übergewicht und krankhaftes Übergewicht, auch Adipositas genannt. Und da gibt's einen Hörer, Markus aus Ulm, der möchte wissen, der mir gerade erklärt, wie definiert man das Übergewicht mit dem BMI? Ob es da auch eine Alternative zu gibt? Denn er kennt jemanden, der laut BMI extrem adipös ist, aber eine normale Figur hat. Wie kann das gehen?
Ja, solche Leute kenne ich auch. Die kennen eigentlich auch alle. Arnold Schwarzenegger ist ein gutes Beispiel. Zu seinen besten Zeiten, jetzt vielleicht nicht mehr, hat er auch ein BMI von 32 und das war nur Muskelmasse. Und tatsächlich ist es richtig, der BMI differenziert nicht zwischen Fettgewebe und Muskelmasse. Insofern ist er nicht optimal, das ist keine Frage. Er differenziert auch nicht zwischen den einzelnen Fettgewebsdepots, die man am Körper hat und die sehr unterschiedlich sich auswirken auf die Begleiterkrankungen. Aber es ist im Moment noch das Gängigste und in allen Leitlinien, in allen Studien weltweit so verankert, dass es im Moment zumindest keine Alternative dazu gibt.
Aber ich kann mich mit meinem hohen BMI dann immer rausreden, kann sagen, das ist Muskelmasse.
Oder schwere Knochen, das können Sie auch sagen.
Sie sind Endokrinologe, das ist eigentlich ein Hormonarzt. Beschäftigen Sie sich, weil Sie müssen, mit Adipositas oder gibt es da gute Gründe, dass man sich als Endokrinologe dann tatsächlich auch mit krankhaftem Übergewicht beschäftigt?
Ja, also wenn es nur Pflicht wäre, in Anführungsstrichen, dann würde es natürlich keinen Spaß machen. Dann ist es schon so, dass mich das Thema Regulation der Nahrungsaufnahme schon sehr früh bewegt hat und auch beeindruckt hat. Ich habe mich dann auch sehr intensiv auch in England in Forschungslaboratorien damit beschäftigt, warum wir eigentlich essen, warum wir aufhören zu essen, wie das Ganze im zentralen Nervensystem gesteuert wird. Und das steht ja in enger Verbindung zur Adipositas, die wir ja als Erkrankung definieren und inzwischen ja auch die Biologie dahinter ganz gut verstehen, warum Adipositas jetzt nicht einfach nur eine Frage der Disziplin ist, sondern tatsächlich eine Erkrankung.
Wie sind Sie denn selber dann zu diesem doch recht speziellen Bereich gekommen? Rutscht man da so rein als Arzt? Also ich meine, innere Medizin, das ist ja ein Riesengebiet, da hätten Sie ja alles machen können.
Ja, genau. Das ist dann irgendwie, genau, man rutscht rein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, was einen interessiert. Und wenn man über Regulation von Nahrungsaufnahme forscht, dann ist man auch relativ schnell auf dem Gebiet der Endokrinologie. Das ist sozusagen die Kerndisziplin dieser auch der Adipositas-Medizin. Und dann wird man das halt so im Laufe der Zeit.
Sie haben 1991 angefangen, haben Ihre ganze Karriere in Hamburg gemacht. Und wenn man so Ihren Namen liest, Professor Jens Aberle, könnte man denken, ah, der kommt irgendwo von hier. Tun ja. Sie aber gar nicht. Nee. Nordlichten, richtig?
Ja, tatsächlich. Ich komme tatsächlich aus dem Norden, ganz aus dem Norden, habe die meiste Zeit in Hamburg verbracht. Und tatsächlich ist der Name damit nicht so verbunden. Aber naja, so ist es halt manchmal.
Sie haben dann Ihre Karriere gemacht in Hamburg, sind da Facharzt, Oberarzt geworden. Jetzt sind Sie ärztlicher Leiter in der Adipositas Spezialambulanz, könnte man das so sagen?
Ja, das ist ein Teil der Endokrinologie, genau, ist aber richtig.
Sie sind aber auch Präsident der Deutschen Gesellschaft, also der Deutschen Adipositas Gesellschaft. Da muss man ja repräsentieren. Woraus besteht denn da Ihre Arbeit? Das nimmt ja auch nochmal eine Menge Zeit in Anspruch.
Ja, das nimmt eine Menge Zeit in Anspruch und das ist alles ehrenamtliche Tätigkeit, die man natürlich gerne macht, wenn man sich für das Fach engagieren will. Aber letztendlich ist die Aufgabe von medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, ja, die Wissenschaft populär zu machen, aber letztlich auch die Interessen der Patienten zu vertreten und die Erkrankung in der Gesellschaft zu verankern. Und da gibt es viele Ansätze von Implementation zum Beispiel, von Werbeverbot für Kinder und für ungesunde Lebensmittel und solche Dinge, die wir populär machen, bis hin zur Bewertung von neuen Medikamenten, zur Therapie der Adipositas. Und Fachgesellschaften wie die Adipositas-Gesellschaft ist natürlich immer angewiesen auf Mitglieder, auf Förderer. Insofern, wer Lust hat, Mitglied zu werden.
Wünschen Sie sich da manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit?
Ja, man wünscht sich mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall, weil letztlich das Thema für uns gefühlt so relevant ist, dass wir eigentlich finden, dass es auch gerechtfertigt wäre, darüber mehr zu sprechen.
Jetzt wollen natürlich alle von einem Fachmann wissen, Sie selber haben 3 Kinder. Wie machen Sie das zu Hause? Also wie verhindern Sie das Essverhalten und so weiter aus den Fugen gerät und alle dick werden?
Naja, also letztendlich geben Eltern das natürlich häufig vor und das, was Eltern essen, das essen die Kinder dann auch, solange sie klein sind. Man kann aber natürlich auch Dinge ab einem gewissen Alter schon diskutieren. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Kindern sehr intensiv den Nutri-Score diskutiert, der jetzt regelmäßig Thema ist auf den Nahrungsmitteln, die wir haben. Und so schafft man natürlich schon ein gewisses Verhältnis zur Nahrung und zur gesunden Ernährung.
Herr Aberle, wir haben jetzt wirklich eine Stunde lang darüber gesprochen, wie groß das Problem in der Gesellschaft ist. Und da habe ich jetzt eine Erfolgsmeldung auch bekommen von Jürgen Siegrist aus Ludwigsburg. Der erzählt nämlich, dass seine Frau und er seit Sommer 2021 jeweils 40 Kilo abgenommen haben mit einer Stoffwechseldiät und Heilfasten. Das ist eine schöne Geschichte, aber anscheinend gegen den Trend und leider die Ausnahme.
Ja, also da kann man nur zu gratulieren und das ist natürlich ein toller Erfolg. Und die erste Hürde, kann man sagen, ist geschafft. Dann die zweite Hürde wird sein, das reduzierte Gewicht zu halten. Das ist dann nochmal wieder herausfordernd. Aber klar, das funktioniert natürlich auch.
Ein großes Problem für Übergewichtige bei uns und auch anderswo, gerade im Internet, ist die gesellschaftliche Stigmatisierung. Ja. Wie dickenfeindlich ist unsere Gesellschaft?
Na, das ist ein großes Problem tatsächlich, dass Menschen mit Übergewicht und Adipositas häufig als disziplinlos angesehen werden, als Menschen, die sich nicht kontrollieren können. Es gibt ja sogar eine Fernsehsendung, die sich mit dem Thema beschäftigt.
In mehreren Staffeln.
Mhm. Und alleine der Titel ist natürlich stigmatisierend per excellence. Das muss man wirklich sagen. Insofern ist das ein Problem, was dann die Menschen mit Adipositas natürlich auch betrifft, denn diese Stigmatisierung führt natürlich zu einer psychischen und seelischen Belastung, zu mehr Stress und dieser Stress per se bewirkt dann wieder eine vermehrte Nahrungsaufnahme. Aber das ist ein großes Problem und daran müssen wir genauso arbeiten wie an Therapieoptionen.
Das Thema Bodyshaming, so wird das ja so ein bisschen subsumiert in der Öffentlichkeit. Wie sehr beschäftigt Sie das in der Praxis, also auf der Behandlerseite? Wie groß ist da der psychologische Effekt auch?
Ja, also Adipositas ist immer eine Erkrankung, bei der auch eine psychologische oder psychosomatische Begleitung erforderlich ist. Das ist auf jeden Fall so und wir wissen einfach, dass Menschen mit Adipositas häufiger unter depressiven Symptomen leiden und so. Das spielt im Alltag eine große Rolle. Auch da ist es ein Problem, dass wir nicht genug Therapiemöglichkeiten, Therapieplätze haben, aber das ist täglich präsent.
Prominentes Beispiel ist die neue Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Die hat sich unter anderem zum Ziel ihrer Politik gesetzt, gegen das Thema Bodyshaming mehr in den Vordergrund zu bringen und mehr dagegen zu tun. Sie wehrt sich auch gegen die Diskriminierung übergewichtiger Menschen. Was sagen Sie denn Ihren Patienten in der Praxis, wenn die zu Ihnen kommen und sagen, ich fühle mich diskriminiert?
Naja, also ganz wichtig ist es, glaube ich, dass man in der Bevölkerung die Erkenntnis verbreitet, dass die Adipositas eine biologische, eine organische Erkrankung ist. Und in dem Maße, wie dies sagen in der Bevölkerung unter den Menschen bekannt wird, versteht man natürlich auch, warum eine Adipositas auftritt. Das hat ja, wie schon gesagt, jetzt wenig mit Disziplinlosigkeit zu tun. Und das besprechen wir natürlich mit den Patienten. Aber wir können das natürlich auch nicht wegzaubern aus der Bevölkerung und das wird eine Aufklärungskampagne werden über einige Jahre, damit sich dann auch hoffentlich das Bild der Adipositas und die Erkenntnis der Adipositas als Erkrankung verändert.
Der Dicke als undiszipliniert und das ist ja ein Bild, was sich hartnäckig hält. Da spielt Ernährung eine ganz große Rolle. Ich denke, da sind auch ganz viele Faktoren dabei, die vielleicht auch seitens der Ernährungsbeschaffung, Ernährungsindustrie, wir haben das auch in der letzten Stunde besprochen. Was sagen Sie denn zu Vorschlägen von Bundesernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sagt, man sollte gesunde Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien? Ist das Augenwischerei?
Nein, das ist keine Augenwischerei, sondern da spricht er uns aus der Seele. Das ist tatsächlich ja gestern publik geworden und darüber haben wir uns sehr gefreut, weil wir seit vielen Jahren versuchen, diese Besteuerung von Lebensmitteln zu verändern. Das ist eine Teilkomponente. Eine andere Forderung, die wir haben, ist, dass wir an kindergerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel, die ja explosionsartig nach oben gehen im Fernsehen zwischen 18 und 21 Uhr, wenn Kinder Fernsehen schauen, dass man die in dieser Zeit verbietet oder eine Bannmeile schafft, dass man Werbung für Süßigkeiten 100 Meter um Schulen herum verbietet. Das sind alles so Versuche, sagen die Gesellschaft in die richtige Richtung zu lenken, was Ernährung angeht.
Ich kann nichts für mein Gewicht. Das liegt mir in den Genen. Ist das nur eine faule Ausrede oder kann man bei starkem Übergewicht, kann das auch mal die Ursache sein, die Gene?
Ja, das ist sogar relativ häufig die Ursache. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass zum Beispiel das Sättigungszentrum in unserem Stammhirn sehr stark genetisch programmiert ist. Und das Sättigungszentrum, das sagt uns, wenn wir gegessen haben, wann genug ist. Also wenn wir genug gegessen haben, wenn wir aufhören. Und jetzt wissen wir, dass bei Menschen mit erhöhtem Körpergewicht, mit Adipositas, dieser Signalweg gestört ist und dass sie jetzt sehr viel später, das ist ja für uns sehr angenehme Signal kriegen, ist genug gegessen. Wenn man das erst sehr viel später wahrnimmt, isst man mehr. Jeder möchte satt sein. Satt sein ist induziert eine Belohnungsreaktion im Körper. Dann entspannt sich die Muskulatur, dann fühlen wir uns wohl. Nahrungsaufnahme ist einer der Kerntriebe in unserem Organismus. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann hat man schlechte Karten.
Man hat ja ohnehin schlechte Karten. Also wenn es an den Genen liegt, dann kann ich meine Gene nicht überwinden. Das geht ja nicht. Wie kriege ich denn das dann geregelt?
Naja, dann muss man halt Therapiemaßnahmen wählen, die sozusagen stärker sind als die Gene. Und die gibt es durchaus und es entwickeln sich ja immer mehr. Das Armamentarium in der Adipositas-Therapie ist bei uns in Deutschland aber dadurch stark reglementiert, dass selbst die einfachsten Dinge wie Ernährungsberatung von den Krankenkassen nicht einfach so bezahlt werden, sondern nur auf speziellen Antrag. Und Medikamente zur Gewichtsreduktion werden überhaupt nicht bezahlt.
Wenn wir jetzt gerade schon bei der Therapie sind, da können wir ja drüber sprechen. Also Ernährung ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema. Da gibt es ja eine ganze Menge Ernährungstipps. Und ich denke, klar ist, Fettreduktion, Zuckerreduktion, Kohlenhydratregulation, das ist schon mal ganz gut. Aber wir wollen nicht ganz so tief reingehen, sondern reden mit Ihnen auch mal über Medikamente. Also wir fragen uns ja eigentlich schon seit Jahren, es gibt ja eine ganze Reihe Medikamente, die da eingesetzt werden. Dann ist doch eigentlich alles prima. Also wenn ich zu dick bin, nehme ich eine Pille und dann erledigt sich der Fall.
Naja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn man Adipositas als Erkrankung definiert, dann sollte man die Erkrankung auch behandeln. Und wenn es Medikamente gibt, die das erreichen können, dann ist es durchaus legitim, diese auch einzusetzen. Wir haben allerdings in der Behandlung des erhöhten Körpergewichtes erst seit einigen Jahren Medikamente, die in der Risiko-Nutzen-Abwägung zugunsten des Nutzens ausschlagen. Dann gab Medikamente in der Vergangenheit, die durchaus mehr Nebenwirkungen gemacht haben als Effekt. Und diese Medikamente sind aber inzwischen entwickelt worden, zumindest einige, und es kommen immer mehr dazu. Und tatsächlich ist es völlig richtig, die sollte man dann auch einsetzen zur Gewichtsreduktion. Ob man das dann dauerhaft macht oder das mal unterbricht, das ist dann immer individuell verschieden. Aber wir müssten sie erstmal verschreiben können, zulasten der Krankenversicherung, bevor wir das auch umsetzen können.
Es gibt ja Medikamente, die zum Beispiel die Aufnahme von Fett in den Körper verhindern. Taugen die was?
Naja, nicht so richtig.
Okay, schnell abgehandelt. Jetzt gibt es ja die sogenannten Antidiabetiker. Sie sind ja auch Diabetologe. Mhm. Da gab es mal vor einem Jahr eine große Nachricht über eine Spritze. Semaglutid heißt dieses Medikament und das hat jetzt gerade die Zulassung für die Adipositas-Therapie gekriegt. Ist das ein neuer Hoffnungsschimmer?
Genau, das ist zum Beispiel ein Medikament, was eine neue Klasse, eine neue Dimension der Gewichtsreduktion mit sich bringt. Das ist ein Medikament, was man einmal in der Woche sich selbst injiziert mit einem Pen-System. Und was genau das macht, was bei Menschen mit Adipositas häufig gestört ist, nämlich ein Sättigungsgefühl erzeugen und das Verlangen nach Nahrungsaufnahme reduzieren. Und das führt in klinischen Studien zur Gewichtsreduktion von im Durchschnitt etwa 15-16% des Körpergewichtes. Und in diesem Bereich, in dem hormonellen Behandlungsbereich, entwickeln sich noch mehr Medikamente, sodass wir in den nächsten Jahren dort ein ganzes Portfolio erwarten.
Mal ganz kurz vielleicht noch die Antwort in ganz knapp. Die Fälle, die dann operiert werden, also mit dem Magen-Bypass zum Beispiel oder der Schlauchmagen- oder Magenverkleinerungs-OP, sind das nur die ganz harten Fälle? Probiert man es immer erstmal medikamentös oder mit Ernährung?
Also in der Regel ist man angehalten, zunächst mal einen sogenannten konservativen Therapieversuch zu machen mit Ernährung, Bewegung, Medikamente nicht so richtig, weil wie gesagt, sie im Moment nicht erstattet werden. Aber das sollte man schon machen. Nun gibt es einige Patienten, die einen Body Mass Index von über 50 haben. Da gilt die sogenannte primäre Indikation. Das heißt, dort kann man operieren, auch ohne Ernährungstherapie. Aber die meisten Patienten, die für eine Operation in Frage kommen, BMI über 40, die haben ja schon so viel versucht in der Vergangenheit. Das bringt dann relativ wenig, nochmal eine Ernährungsberatung zu machen.
Wir haben eine Menge Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern und da kommt eine ganze Menge. Wir steigen gleich mal ein, Herr Aberle, mit einer Frage von Bärbel. Warum machen Ärzte keinen Druck, wenn es um die Ernährung geht, zum Beispiel um die Ernährungsindustrie? Darüber haben wir ganz viel gesprochen. Warum gibt es keine Wochenendkurse für Eltern und Kinder? Warum tun die Ärzte da nicht mehr? Möchte sie wissen.
Also es gibt natürlich schon eine ganze Menge von Initiativen jetzt der Fachgesellschaften. Das ist ja das Instrument der Ärzte, um dort sich Gehör zu verschaffen. Und aus diesen Initiativen heraus ist ja jetzt auch der Vorstoß zur Mehrwertsteuer entstanden. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn man das jetzt auf den einzelnen Hausarzt bezieht, der vielleicht nicht anspricht, dass es hier zu einer Gewichtsreduktion kommen sollte. Dann liegt das häufig auch daran, dass die Instrumente, die man hat, um die Patienten zu behandeln, einfach nicht einsetzbar sind aufgrund der fehlenden Kostenerstattung. Und wenn man nichts anbieten kann in der Therapie, weil die Gesundheitspolitik das so vorgibt, dann bringt es natürlich auch nicht so viel, das mit dem Patienten anzusprechen, nur in der Therapie zu diskutieren.
Also müsste die Politik eigentlich mehr tun?
Die Politik müsste die Rahmenbedingungen schaffen, absolut. Im Gesundheitssystem, damit Ärzte, Hausärzte, Spezialisten Therapiemöglichkeiten zur Adipositas verschreiben können.
Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, die sagt, sie hört in unserem Gespräch viel über Essen und Gene, aber nichts über Bewegung. Sie ist selbst schlank, aber nur, weil sie täglich Sport treibt. Da hat sie natürlich einen Punkt.
Ja, da hat sie absolut recht. Und Bewegung ist ohne Frage eine wichtige Komponente des gesunden Lebens und bringt viele, viele Vorteile. Zur Gewichtsreduktion alleine ist Bewegung nicht so gut geeignet, weil man mit Bewegung zu wenig Energie verbrennt, um substanziell Gewicht abzunehmen. Wo Bewegung eine große Rolle spielt, ist im Erhalt eines reduzierten Körpergewichtes. Wenn Sie, um das mal konkret zu benennen, 10 Kilo abnehmen, dann reduziert sich Ihr Körpervolumen und Ihr Grundumsatz geht um 150 Kilokalorien nach unten. Und viele Patienten, die kurzfristige Diäten machen, ernähren sich dann wieder wie vorher und nehmen automatisch zu, weil ihr Grundumsatz reduziert ist. Und wenn sie jetzt mit Bewegung diesen Grundumsatzverlust ausgleichen, können sie ihr Gewicht halten. Ganz wichtige Komponente.
Also Bewegung ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Jetzt kommt hier von Marion Heyer aus dem Breisgau eine Frage. Was ist denn mit Aufnahmen von Getränken in der Nacht, zum Beispiel Apfelsaft? Was macht denn da die Bauchspeicheldrüse, möchte sie wissen?
Die Bauchspeicheldrüse reagiert und scheidet Insulin aus, um den Zucker, den freien Zucker im Apfelsaft in die Zellen zu bringen. Und diese Ausschüttung von Insulin führt dann zu Fluktuationen im Blutzuckerspiegel. Und letztlich ist das auch etwas, was dann dazu führt, dass man ein Verlangen bekommt, mehr Nahrung zu sich zu nehmen.
Und auch nochmal eine interessante Frage kommt hier von Graf Alexander aus Bruchsal. Der möchte wissen, also Menschen, die sich bewegen, die können doch auch mal was Süßes essen, oder nicht?
Ja, absolut. Es ist ja nie sozusagen eine ganz strenge Ernährung in die eine oder andere Richtung empfohlen worden, sondern es geht immer um eine gesunde Mischkost und dazu gehört natürlich auch mal etwas, was uns gut tut, was uns gut schmeckt. Das ist gut für die Seele, das reduziert unseren Stress, das gehört genauso dazu.
Wenn wir gerade schon beim Essen sind, dann nehmen wir noch die Frage von Claudia Römer. Die möchte gerne wissen, was Sie als Spezialist vom neuen Trend der personalisierten Ernährung halten. Das ist ja tatsächlich gerade sehr stark im Kommen, bestimmt nach Mikrobiom und Blutzuckerspiegel.
Ja, also das ist etwas, womit wir uns auch wissenschaftlich in einer Studie beschäftigen. Die Frage, ob das Mikrobiom tatsächlich vorgibt, welche Ernährung für jemanden ganz individuell besonders gut oder schlecht ist, das wissen wir noch nicht genau, ob das wirklich etwas ist, was uns mehr bringt als die konventionelle Ernährungstherapie, aber es ist ein Ansatz, der zurzeit intensiv beforscht wird.
Stichwort Prävention. Was kann man denn tun, jeweils, also jenseits von FDH? Frisst die Hälfte, also weniger essen. Was kann man denn noch tun?
Naja, grundsätzlich geht es natürlich darum, die Energiebilanz so zu halten, dass man kein Plus entwickelt, also dass man nicht zunimmt. Und das kann man durch unterschiedliche Dinge erreichen, durch kontinuierliche körperliche Aktivität oder halt durch achtsame Ernährung. Wichtig dabei ist nur, dass man das als dauerhaften Lebensstil versteht. Was in der Regel nicht funktioniert, sind kurzfristige Diäten, die dann zwar eine Gewichtsreduktion mit sich bringen, aber in der Regel dann die Wiederzunahme. Insofern ist die dauerhafte Lebensstilveränderung das, was eher präventiv oder auch therapeutisch wirksam ist.
Bewegung hatten wir vorhin angesprochen. Wenn man jetzt bei so schönem Wetter rausgeht in den Park, hat man das Gefühl, die ganze Welt joggt. Aber ich glaube, all die Menschen, die nicht joggen, die sieht man nicht. Wenn Sie jetzt in Ihrer Präventionsarbeit sitzen mit den Betroffenen, haben Sie da manchmal das Gefühl, gegen Windmühlen anzukämpfen?
Das Verlangen ist natürlich enorm groß und wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, Nahrungsaufnahme ist ein unglaublich starker Trieb für uns, einer der wichtigsten Überlebenstriebe und dagegen anzukämpfen ist wahnsinnig schwer. Und wenn das Angebot an energiedichter Nahrung so groß ist wie in der Bevölkerung und man den ganzen Tag nur noch am PC sitzt, dann hat man eigentlich kaum eine Chance.
Sie arbeiten am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, das heißt, Sie forschen auch, also davon gehe ich zumindest aus. Was läuft denn zurzeit in puncto Adipositas, Übergewicht, was wird da geforscht?
Also zum einen beschäftigen wir uns sehr damit, die Biologie der Erkrankung Adipositas weiter aufzuklären. Wir verstehen ja inzwischen ganz gut, wie neurobiologisch sozusagen sich Menschen mit hohem Körpergewicht unterscheiden von Menschen mit geringem Körpergewicht. Also da gibt es viel, aber auch noch viel zu erforschen. Und dann ist ein großes Feld die Entwicklung von neuen Medikamenten zur Therapie der Adipositas. Das ist ein Riesenforschungsgebiet, wo es eine Vielzahl von Produkten gibt. Und diese zu testen, zu evaluieren, zu entwickeln, das ist ebenfalls ein großes Forschungsfeld.
Da habe ich nochmal eine höhere Frage für Sie von Thomas Mörle aus Weissach. Der möchte wissen, wie heißt denn das Medikament, wir haben es vorhin angesprochen, welches man einmal wöchentlich per Pen injiziert?
Das heißt Semaglutid, das ist der Wirkstoff und wie es heißt, kann man im Internet nachschauen.
Und wenn wir das haben, also dieses Medikament, ist das jetzt so ein, das hat ja gerade erst seine Zulassung bekommen, ist das jetzt so ein richtiger Hoffnungsschimmer? Kann man sagen, wow, das ist ein Quantensprung?
Ja, das ist es tatsächlich. In den USA ist es schon etwas länger zugelassen. Es ist dort ein absoluter Blockbuster. Wird so viel angefordert, dass die Produktion gar nicht für Europa ausreicht. Deswegen werden wir es in Deutschland erst Ende des Jahres kriegen zur Therapie der Adipositas. Und es schafft tatsächlich mehr Gewichtsreduktion, doppelt so viel Gewichtsreduktion wie das zweite Medikament, was ebenfalls auf dem Markt ist. Also das ist schon ein Novum.
Gibt es denn noch weitere Hoffnungsschimmer, auf die wir uns vielleicht freuen können in der Therapie des krankhaften, vor allem krankhaften Übergewichts? Weil man muss ja auch sagen, also wenn man ein paar Kilo zu viel hat, da greift man doch nicht zu Medikamenten, sondern da muss man dann halt einfach mal abnehmen.
Genau, das ist ganz wichtig. Man muss immer unterscheiden, ob es jetzt einfach ein paar Kilo zu viel sind, die man dann auch alleine wieder steuern kann, oder ob es wirklich krankhaftes Übergewicht ist, wo man es alleine dann nicht mehr schafft, dauerhaft Gewicht zu reduzieren. Und um dann zu verhindern, dass Folgeerkrankungen auftreten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes ja ganz stark, dort ist dann irgendwann die medikamentöse Therapie indiziert, an zweiter Stelle in der Regel. Da gibt es weitere Präparate, Tirzepatid heißt eins beispielsweise, was ebenfalls enorm effektiv ist, 20% Gewichtsreduktion macht oder noch etwas mehr. Und da kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel er damit schaffen würde.
Letzte Frage, kriegen wir die Wunderpille oder die Wunderspritze gegen Dicksein?
Naja, Wunderspritze ist immer so ein plakativer Begriff. Medikamentöse Therapie ist immer Adjuvant zur Lebensstilbehandlung. Es gehört also auch immer ein engagiertes Mitarbeiten der Patienten dazu.
Vielen Dank, Herr Abele, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.